Die Arbeitswelt verändert sich und mit ihr unser Familienleben. Flexibel, modern, selbstbestimmt. Klingt schick, aber macht's das wirklich besser? Und welches Bild von Familie und Arbeit vermitteln wir dabei unseren Kindern, den Eltern und Fachkräften von morgen? Lasst uns vorausdenken, denn die Zukunft hat bereits begonnen. Willkommen bei Future Family, Generation Familie und Beruf. Finanzielle Bildung beginnt nicht mit dem ersten Gehalt, sie beginnt zu Hause und das schon in der Kindheit. Und doch zeigen Studien, dass gerade in deutschen Familien über Geld oft nicht gesprochen wird. Laut Umfragen sprechen 4 von 10 Eltern selten oder nie mit ihren Kindern über finanzielle Themen. Und auch bei Erwachsenen zeigt sich ein deutliches Ungleichgewicht. Frauen investieren seltener, verfügen im Schnitt über weniger Vermögen und tragen ein erhöhtes Risiko für Altersarmut. Dabei ist finanzielle Unabhängigkeit kein Luxus, sondern eine Grundvoraussetzung für Selbstbestimmung, besonders für Mütter, Alleinerziehende oder Frauen in Teilzeit. Mein heutiger Gast weiß genau, was es heißt, plötzlich auf sich allein gestellt zu sein. Nach dem Tod ihres Mannes stand sie mit 2 kleinen Kindern und einem großen Unternehmen da und musste nicht nur emotional, sondern auch finanziell neu beginnen. Herzlich willkommen, liebe Sabrina Haas.
Danke, liebe Anna. Schön, dass ich da sein darf.
Ich freue mich auch sehr, dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast und deine Geschichte ein bisschen erzählen wirst heute. Sabrina, du bist Unternehmerin, Gründerin und alleinerziehende Mutter von 2 Kindern. Zusammen mit deinem Mann hattest du einen erfolgreichen Unternehmensverbund aufgebaut. Doch 2021 ist dein Mann verstorben. Es war eine sehr schwere Zeit und du warst zwischen Trauerbewältigung, beruflicher Neuorientierung, aber auch der Verantwortung für deine Familie und das gemeinsam geführte Familienunternehmen ganz schön gefordert, musstest dein Leben neu aufbauen. Du hast dich entschieden, die Firmen nicht weiterzuführen, sondern mit deinen Kindern in München neu zu starten. Heute baust du ein Startup auf, das sich mit finanzieller Bildung und Selbstbestimmung beschäftigt und du machst immer wieder deutlich, warum es so wichtig ist, Kinder früh in finanzielle Entscheidungen einzubeziehen. Liebe Sabrina, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll, aber eigentlich würde ich am liebsten direkt in die Tiefe einsteigen. Ich glaube, das kann man auch sehr gut mit dir machen. Du bist eine sehr reflektierte Person und ich finde, es gibt so viele, die sich mit dem Thema finanzielle Bildung beschäftigen, aber nicht alle haben so eine Geschichte zu erzählen und du hast wirklich die Extreme erlebt. Vielleicht magst du uns da ein bisschen mit reinnehmen, wie das für dich damals war, als plötzlich dieser lebensverändernde Einschnitt bei euch in der Familie geschehen ist und dein Mann verstorben ist. Wie war das damals für dich, als junge Mutter mit 2 kleinen Kindern finanziell plötzlich auf dich allein gestellt zu sein?
Ja, das sind toll. Vielen Dank nochmal für das Intro. Das war wirklich sehr, sehr schön alles zusammengefasst. Ja, das war tatsächlich eine extrem herausfordernde Zeit und ich glaube, herausfordernd ist schon fast zu milde ausgedrückt. Mhm. Der Tod von meinem Mann liegt jetzt etwa 4 Jahre zurück und das ist auch so der erste Moment, dass ich das jetzt hier wirklich so in so einem öffentlichen Raum auch diese Geschichte teile. Also ich habe wahnsinnig lange gebraucht, überhaupt mit dieser Situation zurechtzukommen, mit meiner neuen Identität, mit diesem ganz neuen Leben, mit meinen Kindern alleine zu sein, das war schon, ich glaube, in einem Wort zusammengefasst, maximale Überforderung. Das war das, was ich so empfunden habe. Man sagt ja immer, man durchläuft in Trauer mehrere Phasen und es startet mit der Leugnung. Und ich dachte wirklich so, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ich glaube, ich habe fast 1 Jahr lang in Leugnung verbracht. Das war so dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen, was da passiert ist, funktionieren, mir nach außen hin vielleicht recht wenig anmerken zu lassen. Das ist, glaube ich, auch das, was mir mein Umfeld gespiegelt hat, dass ich sehr, sehr funktioniert habe und wirklich da niemanden so richtig mehr an mich herankommen lassen. Und ich weiß noch, ich hatte dann so einen Moment mit einem Freund, der hatte zu mir gesagt, wie geht's dir denn wirklich? Und ich weiß noch, wie das so ein Moment war, wo ich gedacht habe, jetzt bricht jeder Damm zusammen und eigentlich alles, was ich mir so 1 Jahr lang eingeredet habe, dass ich das überlebe, das war dann von einem Schlag auf den anderen war das weg. Und er hatte dann zu mir gesagt, weißt du, du musst nicht Mama und Papa in einer Person jetzt sein, sondern das ist Teil deiner Geschichte. Es ist Teil deiner Geschichte und es ist Teil der Geschichte von deinen Jungs. Und das war so der Moment, wo ich gedacht habe, ja, das stimmt. Ich muss anfangen, das wirklich in mein Leben zu integrieren und irgendwas damit machen aus dieser Geschichte. Und
wow, was für ein weiser Freund das war. Was für eine wichtige Perspektive, in der auch viele alleinerziehende Mütter zwar nicht mit so einer tragischen Geschichte, aber auch drinstecken. Und ich glaube, was auch durchklang, ist jetzt, dass man mit zwei kleinen Kindern auch nicht so in die Trauerbewältigung gehen kann, wie es vielleicht Leute machen können oder Betroffene tun können, die eben keine weitere Fürsorgeverantwortung tragen. Das ist ja nochmal eine zusätzliche Herausforderung oder eine zusätzliche zeitliche Limitierung, die dir einfach gegeben ist, wo du einfach weniger Kapazität hast, oder?
Ja, es ist vor allen Dingen auch so dieses Müssen oder dieses, meine Kinder jetzt dabei zu begleiten, dass sie ordentlich trauern. Also schon allein dieses Wort ordentlich trauern, das ist eigentlich ja völliger Irrsinn, weil ich war selber völlig überfordert und vielleicht noch eine Szene, drei Tage nachdem wir erfahren haben, dass mein Mann gestorben ist, gibt es ein Foto, wie meine Kinder und ich im Garten ein Iglu bauen. Völlig absurde Situation und völlig surreal, wenn ich das jetzt so sehe oder wenn ich da auf die Zeit, aber es war einfach dieses, okay, wir wissen alle nicht, was wir hier tun sollen und dann bauen wir jetzt ein Iglu. Also dieses, was ich damit sagen möchte, ist dieses, man kann mit so einer Situation nicht richtig oder falsch umgehen. Es ist einfach so, wie es ist und es dauert seine Zeit und auch dieser Wunsch von Eltern, das dann zu covern oder dann als ob das nie passiert wäre oder das auch Kindern dann leichter zu machen. Und ich glaube, das muss auch noch nicht einmal tot sein, sondern das kann auch einfach die Trennung der Eltern sein. Es ist ein riesiger Mist und das brauchen wir nicht schönreden. Und das empfinden die Kinder genauso und dieses Übertünchen und dann vielleicht auch noch irgendwie mit Aktivitäten oder Ablenkung, das ist eigentlich jetzt so im Nachhinein betrachtet genau das, was falsch ist eigentlich. Weil das nimmt einen diesen Raum und ich habe mir selber ganz viel Raum genommen dadurch.
Ja, und ich glaube, es verlangsamt den Prozess insgesamt auch. Ne? Das muss durchlebt werden. Und was du auch angesprochen hast, jeder hat da seinen eigenen Zugang und seinen eigenen Weg, mit dem Schmerz umzugehen. Aber wichtig ist eben, dass wir den Schmerz wirklich durchleben. Und ich glaube, es ist Wahnsinn, es sind so nette Sachen, die man sagen kann dazu. Aber als Mutter in Fürsorgeverantwortung auch die Trauer der Kinder zu begleiten und die eigene Trauer auch zu bewältigen. Und dann hattet ihr auch noch finanzielle Themen, ihr hattet einen Unternehmensverbund, das sind alles große Themen. Vielleicht magst du uns da nochmal mit reinnehmen, was das eigentlich auf der Seite auch zusätzlich noch bedeutet hat für dich und wie dir da auch die Augen geöffnet wurden, was jetzt eigentlich Stand der Dinge ist.
Ja, das war tatsächlich auch noch so ein Punkt, den ich im Nachhinein auch unfassbar tragisch fand, weil es war nämlich nicht nur der Verlust oder mein persönlicher Verlust und sondern es war natürlich auch, es waren die Firmen da und man sagt dann ja, nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst, aber man hat keine Zeit, man hat überhaupt null Zeit, weil es sind so viele Dinge, die geklärt werden wollen und also man hat eigentlich keinerlei Chance, als nur zu funktionieren und irgendwie eine Strategie zu finden. Das ist das, was ich so erlebt habe und bei den Firmen war es tatsächlich so, wir hatten uns sehr früh, wir waren super junges Unternehmerpaar, wir haben uns da vier Firmen aufgebaut in der Augenheilkunde und ich glaube, mein Mann und ich, wir waren immer schon wahnsinnig gut da drin, irgendwie Chancen zu ergreifen und irgendwie Dinge möglich zu machen und Wege zu finden und hatten einfach wahnsinnig Spaß daran, immer was aufzubauen zusammen. Wobei wir tatsächlich immer so auf Gewinn gespielt haben, das war immer so unser... Ja, wir haben immer auf Gewinn gespielt und weniger auf Risiken oder Konsequenzen. Das war vielleicht unserem Alter damals auch ein bisschen geschuldet. Oder aber wir waren wirklich, kann man sagen, mehr mit Leben beschäftigt, als dass wir uns da über nur ansatzweise darüber Gedanken gemacht hätten, was passiert, wenn es den einen oder den anderen nicht mehr gibt. Oder also das war noch nicht einmal ansatzweise in unseren Gedanken drin und genauso. Ja. Haben wir auch gehandelt, also auch mit vier Firmen. Wir hatten wirklich es geschafft, keinerlei Absicherungen für diese Firmen zu machen. Wow. Weder für die Firmen noch für unser privates Vermögen. Wir hatten gar kein privates Vermögen. Wir haben so gelebt, aber das gesamte Vermögen steckte irgendwo in den Firmen. Mhm. Und da kommt jetzt vielleicht auch so mein Eigenanteil mit dazu. Ich war schon immer eher die Kreative und diejenige, die immer raus zu den Kunden und entwickeln wollte. Und er war so derjenige, der administrativ alle Fäden so in der Hand gehalten hat. Und das ist, wir waren da wirklich ein super eingespieltes Team immer. Aber keiner hat dem anderen in den Arbeitsbereich reingepfuscht. Was vielleicht gut läuft als Paar und Unternehmer. Das ist, glaube ich, das Gute an der Sache. Das Problem ist nur, dass weder für ihn noch für mich, egal wen das jetzt getroffen hätte, es wäre für beide in der gleichen Situation geendet, weil wir hatten keinerlei Chance, den anderen irgendwie zu ersetzen. Und das war wirklich tatsächlich auch die Situation, in der ich mich dann befunden hatte. Und es gab recht wenig Zeit. Man hat nur eine ganz kurze Zeit zu sagen, tritt man das Erbe an oder geht man aus der Verantwortung raus. Für mich waren da so viele Fragezeichen, so viele verschiedene Konstrukte in den Firmen, die ich nicht verstanden habe. Und das Geschäft hat auch so ein bisschen von seiner Art und seiner Einstellung auch mitgelebt. Und ich habe mich da wirklich nicht mehr imstande gesehen, das irgendwie fortzusetzen. Und in dem Moment, wo ich mich gegen die Firmen entschieden habe, habe ich mich aber auch komplett gegen all das entschieden, was wir uns zusammen aufgebaut haben. Und das war dann wirklich so, wenige Monate danach war ich da gestanden und hatte weder privates Vermögen noch. Die Autos, die vor der Tür standen, wurden abgeholt, weil das war ein Firmenvermögen. Das war wirklich so, ich sage immer so, das war so ein bisschen die Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär, nur umgekehrt. Ja. Und ich war dann wirklich so da gestanden und musste meinen Vater damals fragen, ob er mir Geld leihen kann, damit ich meine Miete bezahlen kann. Also es war eine Situation, die ich mir wirklich nicht einmal im Traum hätte vorstellen können, dass mir das passieren kann.
Wow, da hast du uns ja richtig nochmal bildlich auch gezeigt, was das bedeuten kann. Macht man sich gar nicht bewusst. Gerade wenn man so im unternehmerischen Risiko lebt, und das ist ja eigentlich auch so Kennzeichen von unternehmerischem Handeln, dass man nicht immer nur auf Sicherheit geht, sondern auch bereit ist, Risiko einzugehen. Aber es kann auch ja dramatische Folgen haben. Und mich würde echt interessieren, was du im Rückblick jetzt auf diese Unternehmenskonstellation für dich so mitnimmst. Es gibt ja viele Paare, die gemeinsam Unternehmen leiten und gemeinsam einsteigen. Was würdest du anders machen? Weil es ist ja auch komplex. Nicht jeder kann alles vom anderen wissen. Hast du da für dich irgendwie ein Learning rausgezogen?
Ja, absolut. Das sind, ich glaube, zwei Punkte, die ich glaube, ich schon fast so missionarisch unterwegs bin und in meinem Freundeskreis verkünde. Also es sind einmal dieses, macht euch Gedanken darüber, sichert euch ab. Lebensversicherung ist das Mindeste. Guckt euch an, redet miteinander darüber. Ich verstehe, also für mich waren finanzielle Gesprächsthemen waren für mich immer todeslangweilig. Ja. Ich wollte es auch nicht und ich war so froh, dass er das immer macht. Und ich wollte damit einfach nichts zu tun haben. Aber heute weiß ich natürlich, wer das aus der Hand gibt, gibt Freiheit auf. Und Freiheit, später selbst bestimmen zu können, später Risiken kontrollieren zu können. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Also einmal eben dieses, sichert persönlich euch ab und sprecht miteinander, insbesondere über die finanziellen Themen. Es sollte dann schon, also es ist, glaube ich, weder zeitgemäß noch, dass finanzielle Themen getrennt werden in Partnerschaften oder ja, jeder ist dafür verantwortlich und muss diese Verantwortung auch mit übernehmen und tragen.
Absolut. Und ich finde, deine Geschichte zeigt auch, dass es nicht immer nur darum geht, dass es gleichberechtigt ist, damit man damit man finanziell unabhängig ist, sondern man muss in der Lage sein, und mit dem Gedankengut bin ich auch aufgewachsen, schon als kleines Mädchen hat meine Mama mir immer gesagt, du musst in der Lage sein, deine Familie im Notfall auch selber versorgen zu können, weil du einfach nicht weißt, kommt Krankheit oder es gibt Todesfälle, es sind auch diese Dimensionen und darüber sprechen wir in der Regel nicht, sondern es geht immer nur um diese finanzielle Selbstbestimmung, hat ja auch seinen Platz, aber das Leben spielt eben auch mit rein und es kann oft nicht so kommen, wie man es plant und wie man es sich vorstellt, was man bei dir auch so deutlich sehen kann. Ja. Sabrina, wie ging es dann für dich weiter? Du hast dich dann entschieden, komplett neu zu starten in München und nimm uns in diese Zeit mit rein. Was waren da für Herausforderungen erstmal zu bewältigen? Das war ja wirklich ein kompletter Reset für dich.
Ja, absolut. Also ich würde sagen, heute mein Endgegner war ich, glaube ich, selber, weil mit dieser ganzen Geschichte, mit dieser unfassbaren Traurigkeit, die ich da in mir getragen habe auch, stand ich mir extrem lange selber im Weg. Also für mich war emotional gesehen, war Scham extrem. Ich habe mich wirklich echt geschämt dafür, wie ich Dinge übersehen konnte, wie ich mich nicht abgesichert habe, also auch gegenüber meinen Kindern. Ich habe mich da schon, ja, kann man nicht anders sagen, ich habe mich da wirklich geschämt dafür, wie ich unseren Lebensstandard im Prinzip durch Eigenverschulden ruiniert habe. Und das hat wahnsinnig lange gedauert. Dann kamen natürlich extreme Selbstzweifel auf, ob man wirklich die Unternehmerin ist, für die man sich immer gehalten hat, ob man wirklich so vorausschauend ist. Und wer bin ich eigentlich jetzt ohne ihn? Wer bin ich jetzt ohne all die Firmen? Wer bin ich ohne diese Mitarbeiter, die Dinge tun und leisten? Wer bin ich ohne diese Anerkennung? Also das war wirklich schon so emotional ein Riesenbucket, den ich da geschoben habe. Und dann ging es aber auch relativ schnell, dass ich mir gedacht habe, jetzt muss ich auch was dafür tun, um da wieder rauszukommen. Und das sind natürlich, meine Kinder waren da schon eine wahnsinnige Hilfe, weil da weiß man einfach, für was man das macht. Und gerade diese finanziellen Themen waren dann so wirklich für mich alles von Anfang an. Jetzt muss ich es wirklich lernen. Also wie nochmal in die Schule zu gehen, Podcasts hören, Einnahmen, Ausgaben aufschreiben. Also es ist wirklich die rudimentärsten Themen. Und das waren so die Punkte, die ich da hatte.
Würdest du sagen, dass das ein sehr harter Weg war? Oder ich meine, viele sagen auch, so schwer ist es gar nicht, sich mit Finanzen auseinanderzusetzen. Das schaffen andere ja auch. Also ist es jetzt keine Rocket Science sozusagen. Wie war das für dich? Ich meine, du hattest natürlich sehr, sehr schwere Rahmenbedingungen. Aber wie schnell bist du in das Thema gekommen? Und wie ist es dir leicht gefallen, schwer gefallen, da wieder Fuß zu fassen?
Ja, es ist absolut einfach. Also es ist auch gerade heute in der heutigen Zeit mit den Möglichkeiten, und es gibt so wahnsinnig tolle Angebote, sich da einen Fundus an Wissen aufzubauen und mit dem man wirklich schon arbeiten kann, egal wie viel Geld man zur Verfügung hat. Und das wird alles viel heißer gekocht, als es eigentlich ist. Und das macht aber natürlich für mich, hat es dann das noch so viel schlimmer gemacht, dass es so einfach eigentlich ist, an Informationen ranzukommen und ich es dann trotzdem so ignoriert habe, so lange Zeit, und uns natürlich dann dadurch auch in Schieflage gebracht habe.
Ja, ich habe es eingangs ja schon so ein bisschen erwähnt, dass das Thema in Familien sehr selten besprochen wird. Ich weiß, dass du das jetzt komplett anders machst mit deinen Kindern, aber diese finanzielle Bildung findet ja auch nicht in Schulen statt. Man könnte es tatsächlich auch in Kitas schon machen. Wie machst du das? Also wie machst du das im Alltag? Wie sprichst du mit deinen Kindern über Geld? Was habt ihr so für Routinen? Wo beziehst du sie ein in finanzielle Entscheidungen?
Ja, das ist tatsächlich, also mittlerweile beziehe ich sie in alles ein. Es gibt wirklich keinen Bereich mehr, den meine beiden Jungs nicht kennen. Und ich weiß nicht, ob wir das gesagt haben, meine beiden Jungs sind 9 und 11 Jahre. Sie sind wahnsinnig fit in all diesen Themen. Also die schauen mit mir auf mein Depot und die überlegen selber, welche Aktien sie kaufen möchten. Das fängt natürlich alles sehr, sehr spielerisch an. Ich möchte, keine Ahnung, eine Lego-Aktie, ich möchte eine, weil ich die Marke kenne. Und aber schon allein dieser Dialog, dieses, dann schauen wir es uns doch mal an, was zeigt denn diese, also das ist schon diese Flughöhe, mit dem ich mit meinem großen Sohn unterwegs sein darf. Und aber das fängt natürlich ein bisschen früher an. Also ich habe mir damals auch Bücher geholt. Ein super gutes Buch ist von Claudia Müller und Isabel Sorg, Über Geld spricht man doch. Mhm. Das würde ich auch jedem empfehlen, der wirklich anfängt, mit dem Thema bei Kindern anzusetzen, weil es ganz viel so Glaubenssatzarbeit macht. Und interessant. Das finde ich auch so die Art und Weise, wie wir selber mit uns und unseren Kindern oder allen sprechen über das Thema Geld, entscheidet auch, wie wir handeln. Und ich habe so auch natürlich dann bei mir gekramt, was war es denn bei mir, was mich immer so abgehalten hat, warum ich immer gesagt habe, so, ach, das interessiert mich nicht, das ermüdet mich, dieses Thema. Und ich weiß noch, dass man zu mir immer gesagt hat, über Geld spricht man nicht. Und das war wirklich so, wenn ich gefragt habe, was verdienst du? Ja, Sabrina, über Geld spricht man nicht. Und das geht dich doch nichts an. Und das macht, also ich glaube, den Satz haben so viele in meiner Generation gehört. Was das aber unterbewusst macht, das macht Geld sowas, was ein bisschen shady ist, was so ein bisschen ungehörig darüber zu sprechen. Und Das ist aber für mich aber mittlerweile so ein größter Treiber für dieses Gap, weil würde ich jetzt in, keine Ahnung, in eine Anstellung reingehen und sagen, ich verdiene übrigens und was verdient ihr? Das wäre eine ganz andere Nummer. Dann hätten wir vielleicht auch nicht diese Unterschiede zwischen den Gehalts, Gehältern. Ja. Genau, also das sind solche Sachen. Also ich beachte wahnsinnig darauf, wie ich mit meinen Kindern rede. Ich rede nicht über, zum Beispiel, ich sage nie, das können wir uns nicht leisten, obwohl es echt lange Zeit jetzt eine Realität leider war. Ich habe immer gesagt, das können wir uns noch nicht leisten und habe angefangen, mit meinen Kindern Wunschboxen zu basteln. Und diese Wunschboxen, da haben wir immer dann reingeschmissen, was wir uns wünschen und welchen finanziellen Bedarf wir dafür brauchen. Und das hat das Ganze dann so greifbar gemacht. Also die lieben das einfach, diese Möglichkeit. Und ich mag das total, dass sie auch genau das jetzt übermitteln, dass sie anfangen, wirklich ihre eigenen Käufe zu hinterfragen. Das ist mal, dass sie anfangen, wirklich nicht mehr irgendwie in jedem Laden mich um ein Heft zu bitten, sondern dass sie sich selber überlegen, so, ach, okay, heute das Heft nicht, aber dafür gehen wir nächste Woche zum Schwimmen. Und das finde ich schon großartig. Und ohne, dass ich da irgendwie mit dem Finger drauf zeigen muss, ohne, dass ich sie da belehren muss, sondern sie entwickeln das ganz von selbst, nur indem wir mit unseren Kindern darüber sprechen, das finde ich großartig. Also bestärkt mich schon wahnsinnig.
Kriegen deine Kinder dann Taschengeld? Oder wie gehst du damit um?
Ja, Taschengeld, das war natürlich so das Erste, was ich versucht habe einzuführen, um es greifbarer zu machen. Bin aber dann darauf gestoßen, dass ich da sehr nachlässig bin. Also ich muss es ja in bar ausbezahlen, erstmal für die Kleinen. Ja, ich hatte dann einfach kein Bargeld und dann war ich aber auch zu faul, am Sonntag dann zur Bank zu fahren und Bargeld abzuheben, weil ich es eigentlich in meiner Welt gar nicht wirklich mehr brauche. Und dann hat es schon angefangen, dass das ganz schön frustrierend war und sie das auch gar nicht so anerkannt haben als eine feste Einnahmequelle. Und jetzt habe ich natürlich meine eigene Lösung dafür entwickelt, wie ich das sehr, sehr transparent, routiniert und regelmäßig mache mit ihnen. Und jetzt ist das natürlich ein fester Bestandteil. Ich sehe es auch nicht als ein Taschengeld, sondern ich sehe es als ein Teil ihres Budgets, das sie verwalten. Und das ist, da habe ich auch bestimmt eine sehr, sehr spezielle Art, über Taschengeld nachzudenken. Für mich ist es so, ich gebe einen Teil meines Budgets, das ich ohnehin für meine Kinder aufwende, gebe ich in die Verantwortung meiner Kinder selbst. Und so meine Theorie oder die Hoffnung ist, meine Kinder so schnell wie möglich dahin zu bekommen, dass sie ihr eigenes Budget verwalten können. Also, dass sie selbstständig einfach, dass ich ihnen einfach das Geld zur Verfügung stelle, das ich ohnehin für sie ausgeben müsste, aber ich gebe es in ihre Verantwortung, sodass sie lernen, in einem gesunden Rahmen damit ihre eigenen Erfahrungen zu machen.
Heißt das so in der Praxis, dass sie zum Beispiel selber, sind jetzt 9 und 11, dass sie selber überlegen, wie viel geben sie jetzt für Klamotten aus? Wie viel geben sie für Spielzeug aus oder für sonstige Sachen? Entscheiden sie das dann eigenständig?
Ist natürlich so ein bisschen eine kleine Waagschale, weil es kommt immer auch auf das Kind selber drauf an. Meinem Kleinen würde es jetzt nicht zutrauen zu sagen, okay, das ist jetzt auch noch das Budget für Klamotten, weil dann gibt es nämlich einmal Nike-Sneaker oder einmal eben das neue Paar Fußballschuhe und dann für den Rest des Jahres läuft er in Sommerklamotten rum. Das kann ich vielleicht ihm jetzt noch nicht zutrauen oder zumuten, aber mein Großer ist einfach reflektierter. Also ich glaube, dass das super individuell ist. Deswegen diese Taschengeldtabellen, also funktionieren für mich nicht. Ich habe ein sehr, sehr reflektiertes Kind und ein Kind, das noch ein bisschen zu verspielt ist. Und da muss ich mich dann auch anpassen bei ihm.
Wow, aber es ist ein sehr interessantes Vorgehen. Darüber will ich auch noch mal ein bisschen mehr nachdenken, für mich selbst, wie man das machen kann. Aber spannend, dass du auch da sagst, es hängt vom Kind ab. Und jeder hat einen anderen Zugang dazu. Und trotzdem so wichtig, dass sie frühzeitig lernen, das Geld zu verwalten. Nicht nur zu sparen, sondern wirklich das einzusetzen und später dann auch zu investieren, was du ja jetzt auch machst. Und du hast dir jetzt sogar noch einen Schritt weiter überlegt. Du gründest oder hast gegründet. Du bist gerade in dieser Phase und möchtest noch mehr investieren in das Thema finanzielle Bildung bei Kindern. Was genau ist das, was du machst? Und wie können wir mehr darüber erfahren?
Ja, was ich mache oder was ich gemacht habe aus dieser Motivation heraus, es meinen eigenen Kindern möglich zu machen, in die finanzielle Selbstwirksamkeit zu kommen. Mhm. Also ganz bewusst dieses Wort, weil ich will, dass sie sehen, was alles möglich ist mit Geld, wie sie selber das sich verwirklichen können. Und so ist die Idee entstanden, eine App zu bauen, die genau das macht, also die finanzielle Themen wirklich in den Alltag integriert, in meinen Alltag, in den Alltag von anderen Familien, der komplett anders ausschaut, ja. Wirklich kein Standard zu schaffen, sondern wirklich eine App, die in meinen Alltag reinpasst, indem ich im Alltag mit meinen Kindern den Dialog öffnen kann, über das Thema Geld zu sprechen, indem ich meinen Kindern die Möglichkeit gebe, Geld eigenständig zu verwalten, indem ich die Möglichkeit habe, reflektieren zu lassen über Ausgaben, über Einnahmen, indem ich über Möglichkeiten spreche, an weitere Einnahmen zu kommen. Und das, man wäre erstaunt, wie unfassbar kreativ Kinder auch schon mit 6 Jahren sind, wie sie weitere Einnahmen generieren können, um sich Wünsche zu erfüllen. Und ich finde, das sollten wir fördern. Also ich weiß, dieser Limonadenstand früher bei mir vor der Tür, das waren doch großartige Sachen, wo man mal festgestellt hat, hey, man gibt was, man stellt sich dahin, man produziert diese Limonade und draußen stehen dann sehr, sehr dankbare Menschen, die einem das abkaufen und man hat danach was. Also diese Möglichkeiten zu schaffen, das ist auch das, was ich wieder ein bisschen mehr fördern möchte. Aber im Alltag, dass sie im Alltag wieder diese Inspirationen bekommen. Genau, und das ist cooler als App, soll genau das schaffen, wieder diese kleinen Touchpoints, die alltäglich sind, zu einem integrierten System zusammenzubringen. Und die Vision, die ich eigentlich damit verfolge, ist wirklich zu sagen, es gibt keine finanzielle Ängste in einer Welt, in der man gelernt hat, mit finanziellen Herausforderungen umzugehen. Und ich glaube, da bin ich schon ein gutes Beispiel dafür, weil bei mir war wirklich nichts mehr da. Es war aber so richtig, diese Angst war unnötig oder ist unnötig, weil eigentlich hatte ich ja schon eigentlich alle Tools. Ich war in der Lage, mir das Wissen anzueignen und mich da wieder rauszuholen und heute wieder zu gründen. Also ich glaube, das ist das, was ich den Eltern mitgeben möchte. Und auch egal, wie viel Wissen man hat, es reicht auf jeden Fall, die Kinder trotzdem mitzunehmen und keine Scheu davor zu haben. Und die verstehen wahnsinnig viel.
Wow, das ist so ermutigend. Ich finde es erstens richtig cool zu hören, dass Kinder ja auch so kreativ sind und tolle Ideen entwickeln und man ihnen einfach Raum geben. Das ist ja unternehmerisches Handeln, schon in früher Kindheit schon zu fördern. Und davon brauchen wir auch unbedingt mehr in Deutschland. Und das andere, was du gerade gesagt hast, will ich einfach nur unterstreichen. Ich finde, es bringt überhaupt nichts, in so eine Angststarre zu verfallen. Und jetzt nur, also die Angst sollte nicht der Antreiber sein für diese Thematik, sondern einfach die Verantwortung, dass man für das Leben der Kinder und für sich selbst auch Verantwortung übernehmen möchte und dort, sich nicht vom Geld regieren zu lassen, sondern andersrum, dass man über das Geld herrscht und selber entscheidet, wo möchte ich es einsetzen und wie will ich es vervielfältigen, wo kann ich einen Unterschied damit machen. Das finde ich sehr spannend. Das heißt, eure App adressiert in erster Linie Eltern und die geben quasi das, was sie so an Alltagssituationen haben, mithilfe der App an ihre Kinder weiter. Habe ich das richtig verstanden?
Ganz genau. Also die Eltern sind unsere Zielgruppe, Eltern, die das Bedürfnis haben, ihre Kinder wirklich mitnehmen zu können auf diese finanzielle Reise, die sie die Kinder vorbereiten wollen, die wirklich auch transparent zeigen wollen, was das Leben kostet, was so das eigene Ökosystem der Familie ist. Das ist mir persönlich total wichtig, weil ich glaube, dass es keinen Sinn für Kinder macht, wenn ich sage, der durchschnittliche Deutsche verdient das. Hat folgende Kosten im Durchschnitt oder bezahlt das an Miete. Das bildet einfach nicht die Realität des Kindes ab. Und ich glaube, man muss Kinder auch bei finanziellen Themen immer an dem abholen, was sie selber erleben. Und das ist genau da, wo ich ansetze oder welche Eltern ich damit auch adressieren möchte, die wirklich auch sehr offen sind und zeigen möchten, wie das eigene Ökosystem funktioniert und da wirklich nachhaltig Werte schaffen möchte.
Sabrina, das sind echt spannende Themen, über die wir gesprochen haben. Und ich finde es so toll, dass du aus dieser Erfahrung, die du selber am eigenen Leib machen musstest und wieder aufstehen musstest, und also du bist ja wirklich, hast diesen Neustart gewagt und das auch mit Erfolg, und du gibst es an deine eigenen Kinder weiter, aber du denkst noch einen Schritt weiter in Richtung Wirkung innerhalb der Gesellschaft und denkst an die nächsten Generationen. Deswegen finde ich sehr, sehr stark, dass du dir das ja nochmal auch zu deiner Berufung gemacht hast, über diese App und über deine Gründung, das Thema noch stärker in Deutschland zu verbreiten. Und ich kenne auch wenig Literatur, wenig andere Gründungen, die sich speziell mit dem Thema finanzielle Bildung bei Kindern befassen. Da finde ich es ganz, ganz stark. Und am Ende des Podcasts stelle ich allen meinen Gästen zwei Aufgaben, und die bekommst du jetzt auch. Die erste Aufgabe lautet in einem Satz: Was wäre denn dein ultimativer Tipp an die Generation Familie und Beruf?
Mutig zu sein, für diesen Mut zum Unperfekten, das wäre mein Tipp, weil ich glaube, dass wir uns selber so viel Druck machen und uns ganz viel entgeht dadurch, dass wir immer versuchen zu funktionieren, immer versuchen, alles korrekt und richtig zu machen, gerade auch bei dem Thema Finanzen und Finanzbildung. Ich muss nicht warten auf die Schule, die das irgendwann mal für mich löst. Ich muss nicht darauf warten, dass ich der Finanzexperte bin, um irgendwelche Dinge weiterzugeben. Finanzen ist nur ein Beispiel, ist ja diesen Mut zu haben zum Unperfekten, und das gilt für alles. So manchmal reicht einfach eine 80%-Strategie, oder? Also alle Mütter brauchen diese 80%-Strategie, und wir machen uns fertig, wenn wir denken, dass wir immer 100% geben müssen, weil das funktioniert nicht.
Ja, super wichtiger Punkt. Ja, vielen Dank, Sabrina. Die zweite Aufgabe ist in drei Worten: Wie sieht die Vereinbarkeit von morgen aus?
Ehrlich, gemeinsam und fokussiert.
Ja, und das macht vor dem Hintergrund deiner Geschichte auch so nochmal Sinn. Verstehe ich die Worte nochmal ganz anders, in einem anderen Kontext. Liebe Sabrina, ich danke dir sehr, wirklich von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, uns mit in deine Geschichte reinzunehmen. Danke dir auch für dein Vertrauen, dass du das hier in diesem Podcast zum ersten Mal gemacht hast. Das ist wirklich, das schätze ich, sehr, sehr wert. Und danke dir einfach, dass du deinen Weg gegangen bist und Vorbild bist für deine Kinder, aber auch für so viele andere Frauen, die das hören werden, so viele andere Mütter, aber auch Eltern, die ihre finanzielle Situation und wie sie unternehmerisch unterwegs sind, nochmal überdenken und sich einfach auf mehrere Beine und mehrere Säulen aufstellen, hoffentlich. Vielen, vielen Dank, liebe Sabrina. Und wir verlinken alle Informationen zu deiner Gründung, zu der App und auch dem Buchtipp, den du uns gegeben hast, in den Shownotes, sodass sich die Hörerinnen und Hörer informieren können. Danke dir.
Vielen Dank, Anna, für den Raum, den du mir gegeben hast, um wirklich auch mal diese Geschichte zu teilen. Und das ist wirklich, es ist sehr persönlich. Und ich glaube, das macht auch nochmal meine Gründungsgeschichte einfach auch ein bisschen deutlicher. Und ich freue mich natürlich über alle, die zuhören und sagen, sie wollen Teil dieser Bewegung werden und fühlen das vielleicht auch. Und wir suchen weiter Tester für die App, und jeder kann mitmachen und mitgestalten. Und das wäre toll. Ich freue mich darüber. Ich freue mich auch über alle Kontakte, die daraus entstehen, die uns begleiten wollen. Und ja, es war wirklich ein tolles Gespräch.
Das war Future Family, Generation, Familie und Beruf. Weiter geht es hier in zwei Wochen. Du willst auf dem Laufenden bleiben? Dann folge uns auf Instagram unter Future Family Podcast oder abonniere gern unseren Newsletter unter www.future-family.net. Themenwünsche, Feedback oder Fragen schickst du mir einfach an hello@future-family.net. Ich freue mich, von dir zu hören.